Fortschrittmacher.
How digital transforms physical.
Nochmal hallo von der Bosch Connected World 2024. Unsere zweite Podcast-Folge von einem der Top-Events in Sachen KI, IoT und digitale Transformation. Hier in Berlin haben sich in den letzten zwei Tagen rund 3000 Fach- und Führungskräfte aus der Digitalszene getroffen. Es ging um Strategien, Success-Stories, Innovationen. Darum, sich auszutauschen und zu netzwerken. Wir haben spannende Keynotes gehört, konnten uns im Exhibition-Bereich auch einige Innovationen im Live-Check anschauen. Das Programm ist nun fast zu Ende und für uns gibt es zum Abschluss noch ein echtes Highlight. Wir, das bin ich, Nicole Wallet aus dem Kommunikationsteam von PTC und mein Kollege Markus Röttgen, Major Account Executive bei PTC und in dieser Rolle zuständig für Bosch.
Hallo Nicole.
Wir freuen uns riesig, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Das ist Dr. Andreas Nauert. Andreas ist Mitglied des Bereichsvorstandes Bosch Digital und verantwortlich für Produkte und Innovation.
Hallo zusammen.
Und lieber Andreas, ich nehme an, du hattest in den letzten zwei Tagen keine ruhige Minute.
Ja, schöner hätte ich das nicht formulieren können. Ich bin jetzt in der vorletzten Veranstaltung hier für den heutigen Tag, danach noch ein Meeting. Ich werde dann in diesen Flieger springen, wahrscheinlich auf dem Flug einschlafen. Ich freue mich sehr, sehr auf mein Bett, werde genau in dieses dann reinspringen und dann gucken wir mal, ob ich vor Sonntag wieder aufwache. Heißt aber nicht, das war ein schlechtes Event, sondern das heißt, es war natürlich ein sehr gutes Event, sehr intensiv, mit sehr, sehr guten Austausch und mit aus meiner Sicht auch einem sehr guten Vibe. Ja. Und ich meine, klar, gestern bei den Fantas, auch das hat nochmal Kraft gekostet.
Ja, die Fanta 4 fand ich auch richtig, richtig
war
gut.
Mega, oder?
War mega. Also mega Stimmung, super ausgelassen. Also auch nochmal hier vielen Dank dafür. Bevor wir jetzt aber gleich in die großen Themen eintauchen, Andreas, sag nochmal, wer bist du, was machst du, was ist deine Rolle bei Bosch?
Und wie viele? Genau. Ich bin 2019 bei Bosch eingestiegen, bin gestartet im Bereich Corporate Research, habe dort Forschungsbereich geleitet, bin dann nach relativ kurzer Zeit Geschäftsführer und CTO, CEO der Bosch IO geworden. Das ist eine der kleineren, naja, kleines relativ 1000-Personen-Organisation gewesen mit dem Auftrag, wirklich Greenfield, Incubation, Differentiating IT zu machen, spannende Themen voranzutreiben, Metaverse, Web3 und so weiter. Und dann hat man sich irgendwann entschieden, naja, es ist irgendwie sinnvoll, so viele verschiedene IT-Einheiten zu haben, vielleicht sollte man sie doch mal zusammenbringen. Und aus diesem Gedanken ist dann die Bosch Digital entstanden, letztes Jahr formell gegründet. Wir haben uns dann überlegt, wie wir die aufsetzen, also aus einem Merger der Bosch IO, der früheren CI und noch ein paar andere Software-Einheiten und sind jetzt seit 1.1. diesen Jahres auch operational. Das heißt, der Beweis, dass das alles eine super Nummer wird, den müssen wir noch erbringen. Ne? Wir fangen jetzt erst an, so zu laufen. Ja, und unsere Aufgabe ist es, dem restlichen Bosch auf der Reise der digitalen Transformation mit unserer IT- und Digitalexpertise nach vorne zu helfen. Das heißt, Produkte, Services, Lösungen bereitstellen, Kompetenz bereitstellen, Co-Development-Teams bereitstellen, um gemeinsam zu entwickeln. Kannst ja heutzutage in dieser komplexen Welt, kannst ja nicht hingehen und sagen, Business schmeißt die Spezifikation rüber, ja. IT macht das, sondern es geht nur Hand in Hand. Genau, davor war ich sehr lange bei nur bei US-Firmen, nur bei Software-Playern, war länger in den USA, war eine Weile auch mal in Israel und hier und da und darf jetzt mit Bosch das erste Mal ein deutsches Unternehmen erleben mit, ja, deutlichen Unterschieden for the good and for the bad. Ja,
muss man. Wo liegt der größte Kulturschock?
Schock ist vielleicht das falsche Wort, weil, wie gesagt, es hat auch viele Vorteile. Also ja. Ich würde gerne mit denen auch anfangen. Also was mich echt flasht an diesem Unternehmen, deswegen war es auch eine Entscheidung, die ich absolut nicht bereue, sondern über die ich sehr glücklich bin. Weißt du, das andere waren alles so IT-Unternehmen. Und wenn ich jetzt zum nächsten IT-Unternehmen gegangen wäre, dann hätte ich mal wieder IT gelernt. Ja, mhm. Toll, was ist denn das für eine Story? Ja? Bei Bosch ist es eher so, dass ich unheimlich viel Domänenwissen lerne. Ich lerne viel über Automotive, ich lerne viel über Geschirrspülmaschinen. Ich dachte, da läuft Wasser durch und das ist es. Ne? Aber da ist halt schon ein bisschen mehr dahinter. Und das ist toll. Ja. Es gibt auch Themen, die mich persönlich sehr interessieren. E-Bike, weil ich selbst Mountainbike. Ja. Es gibt Themen, die mich sehr interessieren, einfach weil ich auch ein neugieriger Mensch bin. Alles, was Medizintechnik ist. Mhm. Genau. Trotz allem gibt es Sachen, die anders sind. Ja. Es ist, und das merkst du schon in so den ersten Tagen, als ich angekommen bin. Weißt du, so bei IBM kommst du ins Meeting rein und da sind sich alle hin. Manchmal sagen sie noch Moin, manchmal sagen auch gar nichts. Ja. Und bei Bosch kommst du ins Meeting und so, jeder gibt sich so die Hand. Ja. Mhm. Das sind absolute Kleinigkeiten, aber das ist für dich was, du merkst schon, hier ist was anders. Ja. Ne? Und dann Protokolle, ich habe noch nie zuvor Protokolle geschrieben und dann haben Weste mal gefragt, schreib du mir das Protokoll? Und denke ich, ja klar, nehme ich einen Zettel raus, schreibe ich hin. Naja, so geht es aber nicht. Da gibt es eine formelle Vorlage und dann hat die so auszusehen und am Rand wird dann hingeschrieben, wer ist verantwortlich und welcher Termin. Das ist ja auch alles nicht schlecht, aber du musst dich dran gewöhnen. Und es hat ja ein bisschen mehr Prozessorientierung. Kannst du ja komplett verstehen, wenn du siehst, wo die herkommen. Ne? Mhm. Im Automotive-Bereich. Ja, da willst du halt auch keinen Fehler machen. Da hast du eine Rückrufaktion, die ist teuer und das ist ein Reputationsschaden. Ne? Mhm. Wenn du aus einer reinen Softwurzel kommst, dann kannst du auch sagen, komm, spiel mal halt einen Patch ein. Also ich verstehe das alles, aber es ist natürlich anders. Ne? Aber was wichtig vielleicht ist als einen Satz, den würde ich gerne noch anfügen, auch Bosch hat das natürlich erkannt. Mhm. Ja? Und wir verändern uns an der Stelle, ohne das an den Stellen zu verändern, wo wir es beibehalten sollten, wie zum Beispiel Automotive. Und das heißt, wir versuchen jetzt schon mehr zu differenzieren, was macht für den Software-Digitalbereich Sinn, was macht vielleicht eher für den Automotive Sinn, um dann irgendwie das Beste aus all den Welten zusammenzubringen. Also es ist super Learning einfach, das auch mal zu sehen.
Ja, ja. Vor allem auch ein riesen zwei Kulturen zusammenbringen, also gerade das Beste aus beiden Welten, wo können wir schneller sein, was macht die US besser oder US-Softwareunternehmen, was macht die deutsche Unternehmenskultur auch aus.
Absolut, absolut.
Die Bosch Connected World ist ja jetzt in den letzten Zügen. Und was war dein persönliches Highlight, abgesehen von den Fanta 4?
Ah, das hätte ich jetzt eigentlich geantwortet. Also was wirklich toll war, für uns Boschler jetzt mal gesprochen, das ist ja so, und das meine ich positiv, wenn ich sage, ist ja schon so ein bisschen Klassentreffen auch. Ja. Wir sehen uns auch nicht alle jeden Tag, wir sind an verschiedenen Standorten, wir gehören verschiedenen Einheiten an. Und all die Kollegen mal so geballt aufeinander zu haben und wirklich ein gutes Gespräch, auch mal in lockere Gespräche bei einem Bierchen zu kommen, die Zeit haben wir in unserem Alltag eigentlich nicht. Ja. Also allein der Austausch, hervorragend. Was mich richtig positiv gestimmt hat, wo ich auch stolz drauf bin, ist der Vibe. Ja, ich hatte das Gefühl, dass hier eine verdammt gute Stimmung einfach ist. Und das ist nicht so ganz selbstverständlich, weil die Wirtschaftslage ist, und das trifft nicht für Bosch zu, die ist gerade so ein bisschen semi, für viele Firmen, aber trotzdem war hier einfach eine gute Stimmung, ja. Und egal, wen ich auch gefragt habe, als auch jetzt nicht Boschler, ja, wenn ich mit Ausstellern gesprochen habe, wenn ich mit Gästen, die sich das auch mal angucken wollten, gesprochen, die sind alle im gleichen Tenor mit, hey, das war krass, was ihr hier aufgebaut habt, toller Vibe. Und ich muss auch sagen, ich fand auch dieses Jahr die Keynotes in großen Teilen wirklich gut. Ja, ich meine, der Stefan Hartung, ich finde das echt faszinierend, mit wie viel Elan, mit wie viel Spaß, das merkt man ihm einfach an, und mit welcher Klarheit, ja, er so Messages rüberbringt. Ich höre ihm einfach gern zu und ich höre das auch von allen anderen. Das heißt, wir haben wirklich tolle Keynote-Speaker gehabt und das tut uns als Unternehmen auch gut, ja, weil das uns auch motiviert und Energie gibt, mitzusehen. Er kann halt einfach wirklich Leute unter Feuer setzen. Das ist mal so eine Keynote, die ich rausgreife, ja. Die Tanja als quasi meine Chefin dann auch, ja. Auch sie versprüht eine unheimliche Energie, ja. Und in Summe sehe ich auch an diesen Entwicklungen, dass wir wirklich auch ein tolles Board momentan haben, ja, die sowas auf die Beine gestellt bekommen. Also inhaltlich, Vibe, die Fantas, das Zusammenkommen mit Partnern, mit Kunden und auch die Partnergespräche waren natürlich toll. Ne? Ich bin ja hier irgendwie von Stand zu Stand geschickt worden. Ich meine, klar, nach dem 27. Meeting nimmst du dann nicht mehr jedes Detail auf, aber auch das ist wertvoll und aus vielen Sachen sind wirklich Action-Items. Also nicht nur bla 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 und schön war's und tschüss, sondern wirklich, okay, austauschen, greifen auf und wir gucken, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten auch wirklich was draus machen. Ja. Also tolle Event einfach, ja.
Okay. Spiegelt sich auch mit vielen Gesprächen, die wir so am Stand hatten. Ja, wenn man mit den Boschis selbst spricht, da habe ich bestimmt 4-5 Gespräche gehabt, wo ich gesagt habe, hey, ich habe meinen Kollegen getroffen, der ist eigentlich im Nachbarbüro, aber wir sehen uns nie und jetzt treffen wir uns hier in Berlin. Und was mir auch aufgefallen ist, sind die von externen kommen, ja, die sind oft überrascht, wie modern sich Bosch aufstellt. Ja, auch teilweise im Vergleich zur ehemaligen Veranstaltung, ja, einfach mit Späti, mit Networking-Sessions, die Beleuchtung, was. Und die sind echt überrascht.
Ja. Das ist schön, dass du das sagst. Wir haben ja nicht nur die BCW als BCW, sondern wir haben auch noch die BCX. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Die fing am Montag an.
Also der die Hackathons vorher.
Der Hackathon, genau. Und normalerweise haben wir da irgendwie so 170 Nasen. Das ist, glaube ich, so der normale Wert. Und ich habe die Opening Keynote gemacht und dann kommst du halt rein, ja, und dann denkst du, wow, krass, 500 Leute, ne, oder so irgendwas zwischen 400 und 500 Leute, macht natürlich auch Spaß, aber auch einfach eine geile Stimmung, ne. Das Einzige war halt wie immer, das ist mein Problem, ich habe 20 Minuten, ich kam da von der Bühne runter und dann sagte ich so, ja, und hat's gepasst? Ja, du warst 20 Minuten über der Zeit.
gutes Stichwort. Die Innovationsdynamik ist auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Erfassung. Bosch steht aber trotz auch allen anderen Problemen wie Krieg, Lieferengpässe sehr gut da. Was denkst du, sind dafür die Gründe?
Ich glaube, dass wir schöpfen können aus jahrelanger Erfahrung, wie man vor allem aus der Technologie heraus Themen auch wirklich vorantreibt. Ja, wir machen das ja nicht zum ersten Mal, ja. Sondern wir haben, und das wirklich in einer Vielfalt, ne? Ich habe das ja vorhin sagen lassen, das ist halt ein Mischkonzern, ne? Wir machen jetzt nicht nur Automotive. Ja, macht 2/3 unseres Umsatzes aus. Aber wir wissen, und wir haben ja auch mit Einheiten wie Corporate Research, haben wir wirklich Experten, die wissen, wie Innovation funktioniert. Und nicht nur Corporate Research, wir haben die Grow als quasi interner Company Builder, wir haben die RBVC als Venture Capitalist. Ja. Das heißt, wir haben Einheiten, die wissen, wie Innovation geht. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass aufgrund Jahrzehnten von Erfahrungen und auch Wissen, was mal schiefgegangen ist, wir wissen, wie wir Innovation voranbringen. Ja. Und Man lernt dazu, wie man sowas organisatorisch aufsetzt, wie man strukturiert, ja, wie man die Themen nach vorne bringt. Gelingt uns das immer oder geht auch mal wieder was schief, auf welchen Gründen auch immer? Ja, natürlich geht auch mal was schief, aber ich glaube, wir wissen das. Und ich glaube, ein gutes Beispiel, das ich da bringen kann, ist heißestes Thema überhaupt, über das dürfte ich auch die letzten Tage viel sprechen, generative KI. Wir mussten uns nicht 3 Jahre überlegen, wie wir das aufsetzen, sondern es war relativ schnell klar, ich rufe meinen Kollegen bei Corporate Research an, wir als Bosch Digital, ja, sagt Thomas, Michael, wir müssen hier jetzt mal was rocken, wir kennen uns alle, kein Problem, okay, was machen wir? Komm, wir setzen Cross-Organisation auf als Art von Center of Excellence, was müssen wir alles machen? Wir müssen gucken, dass wir Fachexperten reinkriegen. Das ist das Nächste. Wir haben extrem viele Experten aus verschiedenen Bereichen. Die bringen wir zusammen mit Leuten aus der Rechtsabteilung, mit Leuten aus Einkauf und dann evaluieren die Use Cases, die gucken sich Risiken an, Mitigationsoptionen, welches Trainingsmaterial wir brauchen. Wir wissen so, wir haben wie so ein, ist jetzt nirgends niedergeschrieben, aber wir haben wie so ein Ablaufplan quasi, in dem wir so ein bisschen folgen können, um dann ganz schnell die Umsetzung zu haben. Und dann fangen wir als Bosch Digital an, mit den Geschäftsbereichen zu reden, abzuklopfen, was deren Bedarf ist, versuchen dann zu bewerten, was können wir mit low effort, aber max impact für eine Pluralität dieser Kunden machen und dann hauen wir los. Und deswegen sind wir schnell, ja, die Sachen voranzubringen. Also Erfahrung, ja, Erfahrung und Top-Leute einfach. Meine Kollegen sind echt smart.
Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, das ist, wirklich. Ich glaube, ein Top-Team ist, und auch Leute, die etwas voranbringen wollen, ist da, glaube ich, gerade jetzt in der Zeit und wirklich
das ist ein guter Punkt, den du sagst. Und natürlich, wie in jedem Unternehmen, hast du nicht 420.000, die irgendwie heiß wie Frittenfett sind. Aber ich habe zumindest in meinem Umfeld wirklich eine ganze Menge Leute, die auf gerade solche technischen spannenden Themen auch richtig Bock haben. Und die dann auch wirklich mal nicht nur eine Extrameile gehen, ja, das gehört dann auch dazu, sondern die wirklich wollen, weil die, und nicht, weil ich irgendjemand zwingen muss, sondern die haben Spaß, ja. Und dann befruchtet man sich gegenseitig in dem Spaß, ja, und das ist einfach toll.
Wenn ich jetzt auf diese ganzen Themen schaue, die wir haben KI, kommen wir nicht drum rum, wir haben Nachhaltigkeit, wir haben Metaverse, wir haben Software-Defined Vehicle, das sind so die, sagen wir mal, wenn man das die Agenda komprimieren müsste, sind das die Themen, die hier die Leute umtreiben. Was ist jetzt mit den vielleicht auch Zulieferern, anderen Firmen, die hier sind, die sich das anschauen, jetzt nach Hause fahren und vielleicht nicht die Ressourcen haben, all diese Themen zu wirklich zu bespielen und sich anzuschauen? Gibt es so ein Ding, was du rausnehmen kannst, dass, wenn ihr ein Ding habt, konzentriert euch darauf, fangt damit an?
Boah, das ist eine wirklich gute Frage. Also wenn man sich den Markt oder den möglichen Impact anschaut, dann würde ich ganz klar sagen, pick die AI raus. Weil da ist, und zwar in zwei Richtungen, da ist das meiste Potenzial, dass diese Firmen auch schneller vorkommen. Zum einen ist das eine tolle Technologie, gerade generative KI, um operationale Effizienz zu steigern, um Qualität zu steigern, um User Experience zu steigern. Und das umtreibt ja gerade alle. Dadurch, dass wir, habe ich ja vorhin gesagt, eine wirtschaftlich nicht ganz unentspannte Lage haben, wollen sie ja alle Effizienz steigern. Sie wollen ja alle wie Geld sparen. Das geht damit. Was kannst du damit machen? Ja, du kannst hingehen und sagen, hey, komm, wir machen unsere wunderbare Enterprise Search. Wir kennen es alle. Da kriegen wir immer alle Schmerz, wenn wir die benutzen müssen. Da bringen wir jetzt quasi unsere ganzen Informationen rein und machen sie durchsuchbar durch natürliche Sprache. Was tut da an Zeit Spaß? Und dann kriegst du auch keine Linkliste zurück mit 500 Links, wo irgendwie Link 498 dann der ist, den du eigentlich gesucht hast. Ja, da wird das Unternehmen schneller. Du kannst Inhalte anders generieren. Ne? Du kannst halt hingehen und sagen, okay, egal ob Text, Musik, Videos, generiere ich jetzt einfach, also zum Beispiel Texte für Webseiten in 47 Sprachen, das braucht ja keiner mehr von Hand zu schreiben, ja. Stellenausschreibungen im HR-Bereich, Software Development und Engineering, ja. Testcases generieren,
Dokumentation.
Ja, das liebt ja jeder Entwickler, ne? Also jeder Entwickler freut sich total, wenn er dokumentieren muss. Und so weiter und so fort. So, das sind so, glaube ich, die Dinge, wo sie viel holen können. Deswegen da reingehen. Und da gibt es noch eine zweite Facette. Es ist auch eine Chance, wirklich neue Geschäftsmodelle zu treiben. Also sowas wie, ich benutze diese Technologie, um sie zum Beispiel in Hardware reinzubringen, damit die Hardware smarter wird. Oder ich, das ist jetzt schwer auf Deutsch, more sophisticated in der Action quasi haben zu können. Ja, sorry für mein Englisch. Und da kannst du dir halt vorstellen, dass du einen Ofen hast, wo du halt so ein Modell da irgendwie drin hast, das dann viel präziser erkennt, was das jetzt eigentlich hier ist, was du da kochen willst und sofort das Backprogramm einstellt. Ja. Mhm. Da würde ich jetzt erstmal reingehen. Es gibt ja eine Grundlage, du solltest halt erstmal deine Daten klar haben, weil eine AI braucht halt Daten, ne? Schon wird da nichts draus. Mhm. Aber da ist, glaube ich, viel Potenzial. Metaverse, auch alles interessant und so. Und ich glaube, das Industrial Metaverse, das wird auch alles kommen. Aber du hast mich ja nach einem gefragt. Ich würde erstmal auf KI gehen. Mhm.
Wenn wir uns das anschauen, die Themen, AI als das Große mit dem meisten Potenzial und den meisten Low-Hanging Fruits, um wirklich schnell voranzukommen. Was glaubst du, wie gut wir hier in Europa oder in Deutschland aufgestellt sind? Es gibt die Big Tech. Es gibt Modelle, Mistral ist, glaube ich, eins der europäischen, was, glaube ich, jetzt jüngst auch gar nicht mehr so europäisch jetzt ist in den letzten Tagen.
Da war was. Ja.
Wie gut sind wir aufgestellt?
Das ist echt eine faszinierende Frage. Ich beobachte, dass wir in der Grundlagenforschung eigentlich extrem gut sind in Deutschland. Ja? Also wir wissen ganz, ganz oft, wie es forschungsmäßig geht. Ja? Also selbst im Halbleiterbereich, ne? Wir wissen, wie wir die Chips designen. Und dann kommt dieser Punkt, wir müssen es umsetzen. Und dann passiert irgendwas, dann geht irgendwas schief, dann werden wir langsam, ja. Und so, meine Theorie ist, dass wir uns echt totbürokratisiert haben, dass wir eine Prozessflut haben, die nicht mehr Wert entfaltet, ja, die einfach von vielen dann auch noch blind exekutiert wird, ohne sie zu hinterfragen, weil sie keinen Bock mehr haben, das zu diskutieren. Ich sehe diesen massiven Mangel an Digitalisierung und das gefährdet unsere Wettbewerbsfähigkeit ganz massiv. Was den Fachkräfteaspekt im Speziellen angeht, ich glaube, wir haben gute Leute, wir haben nicht ausreichend gute Leute. Deswegen müssen wir sie entweder nach Deutschland holen mit attraktiven Angeboten. Da haben wir natürlich ein Problem. Ihr habt bestimmt alle, ich glaube, es war von der OECD, die Studie gesehen, wie beliebt wir als Einwanderungsland sind. Ja. Das hat mich richtig erschrocken, muss ich sagen.
Ich auch nicht gedacht.
Also ich hätte es gedacht, viele wollen zu uns.
Ja.
Das war Platz 14, glaube ich. Also müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Das war auf jeden Fall nicht gut, ja.
Ich werde es in die Shownotes schreiben.
Dank dir, aber das ist erschreckend. Und es wird ja noch erschreckender. Dann kommen die und wir verlieren sie wieder, weil sie sich nicht willkommen fühlen. Mhm. Letztens war ich Abendessen mit einer Kollegin, die kommt aus der Ukraine. Und die hat das in aller Brutalität, das wollte sie, glaube ich, gar nicht mal so auf den Punkt machen, sagt sie, Andreas, weißt du, ich bin ja aus der Ukraine geflüchtet, Richtung Deutschland und so weiter. Ich habe gedacht, jetzt komme ich in das Land, was der Motor Europas ist und wo alles super modern ist und so. Ich hätte mal eine Frage. Warum? Das war ernsthaft, was sie gesagt hat.
Warum die Welt denkt, dass Deutschland der Motor...
Genau, weil sie nimmt das nicht wahr. Ja. Und ich konnte sie komplett verstehen. Sie sagt, hey, ihr zahlt hier mit Bargeld, ja. Ganz oft werden Karten nicht akzeptiert, wenn ich auf diesen Ämtern bin. Bei uns gibt's gar keine Ämter, ja.
Was ist eigentlich mit diesem E-Rezept, genau.
Und ich konnte sie so gut verstehen, weil es mich ja selbst nervt, weißt du. Ja. Und dann siehst du so Sachen wie Estland. Ja. Ich glaube, in Estland gibt's nur noch zwei Sachen, die du auf dem Amt machen musst, sonst gibt's gar keine Ämter mehr. Das ist die Heirat, ne? Ja. Da musst du irgendwie, ich glaube, da musst du die ganze digital vorbereiten.
Und die Scheidung.
Ich glaube, das Zweite ist wirklich die Scheidung, genau. Und da siehst du mal, wo andere Länder sind. Und wenn ich vor allem ich habe ja viel Standort im Ausland, wenn ich da zurückkomme, komme ich immer so zurück wie so ein Duracell-Hase, weil da auch eine andere Energie ist. Ja. Mhm. Das heißt, wir müssen entweder zurück zur Ausgangsfrage die Leute hierher kriegen, es ihnen aber auch attraktiv machen, dass sie bleiben wollen und nicht von Willkommenskultur reden und Integration, aber es nicht wirklich ernst meinen und dann irgendwie die Kinder der ukrainischen Flüchtlinge in deutsche Klassen schicken, was für keinen was bringt. Und das Zweite, wir müssen natürlich auch global expandieren und uns die Ressourcen, die wir in Deutschland nicht haben, dann dort holen. Ja, das alles, diese Kombi ist unausweislich.
Also wie Meyer Burger das macht, ja, der Solarhersteller, der jetzt in die USA geht. Ist das ein Thema für Bosch, da auch ein Stück weit weg vom Standort Deutschland zu gehen, mit Metallbereichen oder Aspekten?
Das würde ich, nee, so würde ich das nicht sagen. Also ich glaube, wir halten weiterhin dort, wo es Sinn macht, am Standort Deutschland fest. Ja, wir sind ein deutsches Unternehmen, wir sind stolz auf unsere deutsche Unternehmenskultur. Ich glaube, wir haben hier tolle Mitarbeiter, wir haben hier tolle Standorte, wir haben hier tolle Werke. Natürlich werden wir, wenn wir nicht mehr zum Beispiel an die ausreichenden Fachkräfte kommen, auch gucken, dass wir in anderen Ländern Zugriff kriegen. Manchmal hilft es ja auch, weil unsere Kunden im Ausland sitzen und eine gewisse Nähe willst. Wenn du in anderen Ländern bist, kannst du auch aus den Impulsen aus den anderen Ländern was lernen, weil dort vielleicht gerade im asiatischen Raum Dinge schon ein Trend sind, der bei uns vielleicht auch ein Trend wird. Ja, aber ich sehe momentan nicht einen generellen Trend in, weiß ich nicht, wir halten nicht mehr unseren Standort in Deutschland fest, wir gehen jetzt in großem Stile ins Ausland. Das nicht, man muss das immer wieder neu bewerten. Man muss sich aber global aufstellen, ja. Und jetzt guck mal, was die letzten Jahre auch passiert ist, Lieferkettenproblematik und so weiter. Ich wäre auch ein bisschen vorsichtig, dann solche Dinge zu tun, weil wir haben ja alle gesehen, was da so rauskommen kann. Ja. Also das sehe ich nicht. Und ich meine, guck dir mal Silicon Saxony an. Ja? Also sie machen das ja nicht ohne Grund, dass wir dort aufbauen, weil wir schon uns auch ein bisschen die bisherweise die Souveränität erhalten wollen. Ja? Oder zurückgewinnen. Erhalten ist ja schon fast mutig. Ja?
Wenn wir da von den Fachkräften sprechen, kannst du vielleicht mal ein, zwei Takte dazu sagen, was für Fachkräfte sind das denn, die ihr da zukünftig braucht und sucht? Ja? Also ich gucke so auf Bosch als... Das sind Ingenieure, ja. Aber sind es dann zukünftig nur noch in Anführungszeichen Prompt-Engineers? Oder sind das, also wer sind die Leute, die in 10 Jahren bei Bosch arbeiten?
Jetzt mache ich mal ganz persönlich, ne? Jetzt kann ich quasi mal persönlich, wie ich einstelle, ja. Also eins vorausgeschickt, ich glaube, dass durch das, was gerade passiert, generative KI, sich alle Jobs, und wir reden nicht nur von IT, alle Jobs inklusive unserer ganzen Gesellschaft in einer unheimlichen Geschwindigkeit verändern wird. Und das wird nicht den, in Anführungszeichen, Lkw-Fahrer betreffen, weil dann autonom die Lkws fahren. Das wird auch die Kreativjobs betreffen, Marketing. Ja.
Wir haben es gesehen. Wie erstellt man einen Banner innerhalb von 2 Minuten mit AI?
Ja, ich habe meine Slides, die ich jetzt hier bei einem der 4 Vorträge hatte, die habe ich alle mit GenAI generiert. Mhm. Dann hast du richtig geile Hintergrundbilder. Alle denken so, ja, wie krass, welche Agentur hattest du denn? Mhm. Und du sagst, ja, ChatGPT. Ja. Genau, also dementsprechend müssen wir uns für jede Tätigkeit, die es gibt, überlegen, und zwar frühzeitig, weil das sehr schnell geht. Wir können uns nicht in 4 Jahren überlegen, wie sieht ein Job aus. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie sieht der Journalistenjob aus? Mhm. Wie sieht der Marketingjob aus? Und dann müssen wir darauf hinplanen. Das heißt, dann brauchen wir Upskilling- und Reskilling-Programme, um die Leute in die Aufgaben zu bringen, wo sie dann auch wirken können. Und meine Hoffnung ist, und so war es ja immer mit allen Innovationen, dass wir... Ich nenne das jetzt mal Anführungszeichen niederwertige Arbeiten, das ist nicht wertenden Mitarbeitern gegenüber gemeint, niederwertige Arbeiten wegautomatisieren, sodass die Leute mehr Zeit haben, über die harten Nüsse nachzudenken. So, und wenn du mich jetzt noch fragst, welche Leute wir brauchen, wenn es um Fachkräfte geht, ich glaube so, der Skill, der konkrete Skill, ist für, das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung, so stelle ich auch ein, der ist mir gar nicht immer so wichtig. Da brauche ich ein gewisses Base-Level und ich sage dir auch warum. Das ist eine schnelllebige Zeit. Alles, was du heute weißt, ist in 2 Jahren völlig outdated.
Ja.
Was ich will, ist, dass jemand gelernt hat zu lernen. Und ich habe so einen Spruch, den nutze ich in jedem Bewerbungsgespräch. Ich sage, was ich hier erwarte, ist Passion, Will and Skill. Und die ersten 2 sind die wichtigen. Wenn ich sehe, du hast Feuer, wenn ich sehe, du willst, wenn ich das Gefühl habe, du ziehst mit, wenn ich das Gefühl habe, du findest das Lernen müssen und die Challenges als eine positive Herausforderung, dann bist du meine Frau oder mein Mann. Ja, und alles andere kann man lernen, wenn man eine gewisse Grundausbildung hat. Ja,
ja, man braucht das Grit.
Ja, genau.
Und dann die Basics und der Job ändert sich wirklich ständig. Bei PTC ist es genauso. Jobs passen sich an.
Ja, absolut. PTC steht für Prepare to Change.
Ja.
Genau. Ist ja auch schön, oder? Ich meine, das macht unsere Welt spannend. Ich meine, wie langweilig wäre es denn sonst, wenn immer alles Gleiche wäre? Also ich könnte nicht mit klar. Also,
nee.
Ich mag Abwechslung.
Ich auch. Gut, dann würde ich jetzt noch mal gern zum Thema KI zurückgehen.
Ja.
Und meine Frage ist, wie weit sind wir denn noch von einer Superintelligenz entfernt?
Das ist sehr witzig, dass du das fragst. Ich komme gerade von einem Vortrag, jetzt muss ich echt lachen. Ich komme gerade von einem Vortrag mit meinen G-Kollegen, also mit Stefan Hartung und so weiter, in so einem kleinen Kreis waren wir gerade zusammen mit ein paar C-Levels und ich habe genau darüber geredet. Das konnte ich jetzt nicht wissen. Ich versuche das mal jetzt nicht, jetzt ist natürlich die Gefahr groß, dass ich den ganzen Pitch nochmal wiederhole, aber die Zeit haben wir nicht. Also, Was haben wir gesehen? Wir haben in den letzten Dekaden ein massives Wachstum an Daten gesehen und massives exponentielles Wachstum von der Rechenkraft. Das ist die Grundlage für mächtige KIs. Dementsprechend haben wir gesehen einen Wechsel von Expertensystemen wie Deep Blue, also das Ding, das hier Garry Kasparov geschlagen hat, hin zu intelligenten Systemen wie Siri und Alexa. Jetzt erleben wir eine Demokratisierung von KI, sodass jeder auch Nicht-Experte es benutzen kann, dass wir das alles befeuern. So, was ich glaube, was als nächstes passiert, ist, dass wir sehr, sehr effiziente Algorithmen sehen werden zum Trainieren, dass wir hochspezialisierte Hardware sehen werden, die Training und Inference nochmal auf ein anderes Level heben. Ich glaube, dass Technologie wie Quantum Computing helfen wird, die komplexen Berechnungen nochmal zu beschleunigen. Und das ist die Grundlage für alle Machine Learnings. Wenn ich das jetzt mal zusammenmische, dann können wir davon ausgehen, dass wir relativ schnell, ja, ich werde gleich konkreter, relativ schnell in der Lage sein werden, mit mächtigen Algorithmen KIs zu trainieren mit einer Menge an Daten, das müsst ihr euch mal belegen, die mehr ist, als ein einzelner Mensch in seinem ganzen Leben sehen wird. Wenn das passiert, dann kommen wir relativ schnell in eine AGI, also Artificial General Intelligence, die kognitive Aufgaben ungefähr so machen kann wie wir, vielleicht sogar besser. Und ich meine, das ist krass. Ich meine, dann kommen wir in eine Situation, die ein bisschen vergleichbar ist, wie eine neue Intelligenz betritt diese Welt. Ja? Mhm. Und wenn man sich das überlegt, dann ist klar, dass wir den Impact, der daraus entsteht, uns gar nicht mehr so genau vorstellen können und die Konsequenzen daraus. Und dann können die Sachen können richtig gut laufen oder so richtig bescheiden. Ich meine, so ein Beispiel, wenn es gut läuft, dann hilft uns das Ding, wissenschaftliche Forschung nach vorne zu pushen ohne Ende. Wir finden neue Medikamente. Wenn es blöd läuft, wird das misused, um irgendwie letale Pathogene irgendwie zu entwickeln für nicht so schöne Sachen. Oder wir beschleunigen Zugriff auf Wissen und Informationen. Oder, wenn es blöd läuft, wir missusen das entsprechend für Propaganda und für Fake News, die dann Demokratien stabilisieren. Also es kann beide Richtungen gehen, ja. Jetzt wurde, zu deiner Frage jetzt ganz konkret, jetzt wurde vor ein paar Jahren mal unter führenden AI-Forschern gefragt, wann ist es denn soweit, dass wir auf dem Level sind? Und die Antwort war von den meisten irgendwas zwischen 2040 und 2050. Also nicht 3000 irgendwas. Ah, wow. So richtig weit weg. Ich meine, die wissen jetzt auch nicht, ob sie recht haben, ja. Aber so richtig weit ist es nicht. Und jetzt wird es noch ein bisschen krasser. Jetzt habe ich hier nur über AGI geredet, noch nicht über Super Intelligence. Ich glaube, das ist aber nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einer Superintelligenz, die jegliche Intelligenz, selbst der schlauesten Köpfe dieser Welt, übersteigen wird. Und es wird eine Maschine sein, die alle kognitiven Aufgaben besser machen kann, wie jeder Mensch, den wir hier auf dem Planeten haben, in jedem Themenfeld. Und das ist krass, weil dann sind wir in einer Situation, dass, und es klingt jetzt böse, dass das Schicksal der Menschheit von dem Willen der Superintelligenz abhängt. Den Satz finde ich eigentlich elementar. Wenn das kommt, ist es die letzte Erfindung, die der Mensch macht. Weil ab dann wird die Maschine besser sein im Erfinden und sie wird es auf einem digitalen Zeitstrahl machen. Das heißt, sie wird nicht Jahre brauchen zu erfinden. Sie wird es at a blink of an eye machen. Ja? Du guckst aus dem Fenster und es wieder was passiert. Und die spannende Frage dahinter ist ja, oder vielleicht auch erstmal der beängstigende Teil ist, wenn das passiert, ist es vorbei. Wir können die ja nicht ausschalten, weil die ist ja schlauer als wir. Das heißt, genauso wie wir, kann die ja Bedrohung antizipieren und sagt so, ihr schaltet hier gar nichts ab. Ja? Wir können die auch nicht in eine Box stecken, weil ich meine, selbst wir finden immer wieder Wege, aus Gefängnissen auszubrechen. Das Ding ist aber viel schlauer als wir. Sie wird ausbrechen. Und die Frage ist dann natürlich, was können wir tun? Und es gibt eine interessante Theorie von ein paar Forschern, insbesondere Nick Bostrom, der sagt, das ist der falsche Ansatz. Was wir machen müssen ist, wenn wir soweit sind, wir müssen diesen Systemen unser Wertesystem beibringen. Und wir müssen sie mit einem Motivationssystem ausstatten, das System animiert, nach unseren Werten zu leben. Das ist die einzige Chance. Haben wir eine Garantie? Nee. Kann es sein, dass sich das System von heute auf morgen überlegt, ich habe keinen Bock mehr auf euer Wertesystem?
Und gibt es das Wertesystem?
Ja, auch das? Also verdammt gute Frage. Auch da, und auch das gibt es natürlich nicht, ja. Und insofern werden wir in einer Welt leben, die von den Präferenzen dieser Maschine abhängt. Wir wissen aber nicht, was die Präferenzen sind. Ja? Und jetzt kommt noch eine Sache, die ist total tricky. Es gibt keinen logischen oder notwendigerweise logischen Zusammenhang zwischen Superintelligenz sein und einem Ziel zu erfolgen, das wir Menschen als sinnvoll erachten, kann es sein, dass die was ganz anderes als sinnvoll erachten. Es gibt in der ähnlichen Weise keinen Zusammenhang zwischen Superintelligenz und dass etwas einen freien Willen hat. Das gibt's. Wir wissen es einfach nicht. Und mein Rat hier an, Achtung, Call to Action an die gesamte Menschheit, hier mal kurz zuhören, müssen wir ausstrahlen. Es hilft nur eins, responsible use, trustworthiness, traceability. Wir müssen uns Gedanken machen über das, was wir tun, und zwar jetzt ein bisschen anders als bisher. Wir denken besser mal über den zweiten Schritt nach, bevor wir den ersten gehen, weil es ja irreversibel ist. Genaues Jahr kann ich dir nicht sagen. Wenn ich es rausgefunden habe, gebe ich Bescheid.
Ja, dann treffen wir uns ja nochmal zum Podcast.
Genau, ist dann der letzte wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, weil danach, und dann können wir nachvollziehen, wo ging es falsch.
Genau, genau. Ein spannendes Thema, ja.
Ja, super spannend, auch super abstrakt. Also diese Vorstellung allein.
Ja, also wir hatten auch eben eine spannende Diskussion. Das war so ein 10-Minuten Lightning-Talk, ja. Und dann viele eingestiegen gesagt, boah, irgendwie ist das beängstigend. Mhm. Andere fanden es wieder cool. Mehrere sind schreiend rausgelaufen. Nein,
ach, das waren die Schreie, die wir vom Stand gehört haben.
Ja, genau so. Oh mein Gott, wir sind alle am Ende.
Jetzt haben wir eben über die Person, über die Menschen geredet, ja, und das Skillset und Mindset vor allen Dingen. Mhm. Jetzt haben wir die Technologie, Intelligenz, Superintelligenz. Was bedeutet das für die tägliche Arbeit? Bosch stellt Produkte her. Wir sind Softwareanbieter. Wir unterstützen Kunden dabei, Produkte herzustellen. Wie wird sich dieses Produktentwicklungsthema ändern in den nächsten Jahren? Wie entwickelt man Produkte?
Das wird ganz massiv anders, bin ich sicher. Bleiben wir aber bei Softwareprodukten, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Du wirst nicht mehr von Zeile 1 bis Zeile 100 einfach runterkodieren. Du wirst dir GitHub Copilot schnappen oder andere Tools, und du wirst massive Unterstützung bei der, was ich schon gesagt habe, bei Generierung von Dokumentation erfahren. Du wirst vielleicht auch Tools haben, die Sicherheitsschwachstellen aufdeckt, ja, die dir Vorschläge macht, wie du Performance Improvements machen kannst, ja. Das ist nur mal der Softwarebereich. Mhm. Im Engineering wird das auch passieren. Ja. Zum Beispiel willst du ja vielleicht ein Produkt. Weißt du, was richtig spannend wird, ist, wenn du anfängst, die Technologien zu kombinieren. Nehmen wir mal das Metaverse und Generative AI, so mal als Beispiel. So, und jetzt nimmst du mal noch AD, ne? Also Autonomous Driving und Algorithmus, den du trainieren willst. Jetzt kannst du ja was ganz Abgefahrenes machen. Jetzt könntest du ja hingehen, normalerweise musst du ja Kilometer schrubben auf der Straße, um zu gucken, ob der Algorithmus funktioniert. Ist gefährlich, ist teuer, dauert lang. Jetzt könntest du mit GenAI ja Welten generieren, und zwar Permutationen davon, immer wieder, ganz schnell, und könntest das Auto in so einer Art Metaverse in dieser virtuellen Welt fahren lassen, um dort die Kilometer zu schrubben. Ist billiger, weniger Abgase, nämlich gar keine. Genau, du kannst im schlimmsten Fall überfährst du einen Avatar. Das sieht jetzt auch nicht schön aus, ja, aber es stirbt kein Mensch, ja. Und ich glaube, diese ganze Welt, das Engineering, das Developing, wird ganz anders. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es trifft auch andere Jobs. Es trifft auch Marketing, es trifft Sales, es trifft Tech. Ich glaube, eine der großen Tageszeitungen hat vor ein paar Wochen mal so eine Liste abgedruckt, wer ist eigentlich wie gefährdet, ja. Mhm. Wobei, eins möchte ich auch mal dazu sagen, ich möchte hier keine Angst und Schrecken verbreiten. Es geht ja nicht darum, also das Schlechteste, was jetzt alle tun können, ist weggucken. Das hilft nicht, ja. Es wird ja kommen, sondern hingucken. Und es ist ja momentan zumindest auch noch keine Displacing-Technologie, sondern es ist eine Technologie, die assistiert. Und ich glaube, Supporting, genau. Und ich glaube, es hat nur diejenige oder derjenige ein Problem, der nicht in der Lage ist, es anzuwenden. Nehmen wir mal zwei Ärzte, ja. Der eine Arzt sagt, habe ich keinen Bock drauf. Der andere sagt, ich nutze das mal. Der eine wird einen Wettbewerbsvorteil haben, weil er schneller die entsprechenden Daten, medizinischen Datenbanken findet als der andere. Und dadurch wird er oder sie halt länger überleben. Ja, so muss man das sehen. Also Augen zu machen ist eine ganz schlechte Idee. Sich mit beschäftigen und diese Themen, die wir vorhin hatten, responsible use und all das, muss dann im Vordergrund stehen. Aber es wird unsere Welt massiv verändern. Und das, was ich, vielleicht so als abschließend Ding, um nochmal ein bisschen Angst und Schrecken zu verbreiten, was mir am meisten Sorgen macht, ist wirklich Deepfakes. Ja. Also weil die auf einem Level sind, dass du es kaum noch unterscheiden kannst. Und jetzt kannst du auch viel generieren, was aufgrund dieser verrückten Welt, in der wir gerade leben, Menschen sich theoretisch sogar vorstellen können, dass das jemand gesagt hat. Ja, sind wir mal fiktiv, irgendeinen Präsidenten, ich sage keinen Namen, der eine Ansprache macht, wo man sich denkt, oh, der ist verrückt genug. Ja, weiß ich nicht, ruft hier den
traue ich dir erstmal zu. Ja,
ja, dem traue ich das zu. So, und jetzt gibt es viele, die das auch nicht hinterfragen. Jetzt geht es auf Social Media, jetzt geht das innerhalb von wenigen Minuten, Stunden rum. so entstehen Kriege. Ja. Ich meine, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber und deswegen müssen wir einfach völlig aufpassen. Tolle Technologie, aber bitte nicht Blind Flight. Ja.
Vielen Dank. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Wir haben jetzt kurz vor 16 Uhr. Die Bosch Connected World wird jetzt dann die Türen auch schließen. Wir haben jetzt noch eine abschließende Keynote. Ich habe gehört, Elon Musk wird digital zugeschaltet. Ich bin gespannt. Du hast ihn wahrscheinlich schon mit ihm unterhalten. Kannst du einen Sneak Peek geben?
Ich habe mich nicht mit ihm unterhalten. Insofern werde ich auch sehr überrascht sein. Ich war in der Tat auch überrascht, dass das gelungen ist, ihn hierher zu holen. Ja. Persönlich auch mit Mixed Feelings, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich meine, es ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Ja. Ich honoriere total, was der in seinem Leben erreicht hat. Aber wir wissen alle, manchmal macht er auch Sachen, die kann man jetzt mehr oder weniger gut finden. Ja. Aber trotzdem, es ist, glaube ich, es spricht auch für uns als Bosch, dass er kommt. Ich glaube, das macht er jetzt auch nicht für alle. Ja. Also ich freue mich jetzt auch auf diese letzte Nummer des Tages und bin mal gespannt, wie das so laufen wird. Ja.
Andreas, vielen Dank. Es war ein tolles Gespräch. Markus, auch dir vielen Dank.
Herzlichen Dank an euch beide.
Sehr, sehr gerne.
Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zur Keynote.
So machen wir das.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere zweite Folge von der Bosch Connected World. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was von der Stimmung, von dem Vibe hier vor Ort transportieren. Connected World, dieses Gefühl hatte ich auch. 2 Tage voller Austausch, tolle Gespräche, Partnerschaften und mehr Innovationen. Wenn ihr euch auch für Innovationen interessiert, so wie ich es annehme, da ihr diesen Podcast hört, könnt ihr uns gerne einen Kommentar, ein Like dalassen. In diesem Sinne, eine neue Folge von Fortschrittmacher gibt es schon bald, dann wieder aus unserem PDC-Office in München. Bis dahin, macht's gut.
Fortschrittmacher.
How digital transforms physical.